So, nochmal alle ordentlich durchhusten. Das ist schön. Ich muss noch eine Ansage noch korrigieren. Und zwar ist mir das eben rausgerutscht. Dienstag in kommender Woche, also nicht kommenden Dienstag, kommt irgendwer später, sondern Dienstag in einer Woche. Also, dass das nicht missverständlich ist. Also, Dienstag in einer Woche findet das Seminar mit oder der Abend mit Irmgard Spittler statt. Ja, wir stehen in der Vorbereitung auf Pfingsten. Die nachösterliche Zeit ist ja schon die Zeit, wo es auf Pfingsten zugeht. Und Pfingsten ist die Zeit mit der Verheißung, ihr werdet Kraft empfangen. Und Pfingsten ist aber auch ein Fest, wo wir uns manchmal ganz schön schwer mit tun, das wirklich zu verstehen, das mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mich entschieden, die nächsten zwei Gottesdienste wirklich Lehrpredigten zu halten zum Thema Heiliger Geist. Was ist Heiliger Geist? Wie ist es eigentlich zu verstehen? Und starten möchte ich heute damit, mit der Geschichte aus Apostelgeschichte 1, 4 bis 9. Aber bevor ich die uns lese, möchte ich so ein bisschen das hineinführen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, eine Aufgabe vor dir zu haben und eigentlich fühlst du dich mit dieser Aufgabe überfordert und kraftlos, völlig kraftlos. Du weißt gar nicht, wie das zu schaffen wäre, wie das zu schaffen ist. Und zu gerne würdest du eine Quelle haben, aus der du dich mit neuer Kraft einfach bedienen könntest. Und dann denkst du zurück, was Sandra eben gesagt hat und denkst, am Anfang meines Glaubens, da war da noch viel, viel mehr und irgendwie ist das wieder weggekommen. Ich möchte uns mit hineinnehmen in die Zeit der Jünger, in die Zeit vor Pfingsten. Es ist die Zeit nach Ostern. 40 Tage war der auferstandene Jesus noch einmal bei den Menschen und den Jüngern. Und immer wieder begegneten sie ihm und redeten mit ihm über die Dinge des Reiches Gottes. Und ich glaube zutiefst, wenn du mit Jesus über die Dinge des Reiches Gottes redest, dann wirst du begeistert. Weil Jesus sagte nicht, oh, wir müssen jetzt wieder mal irgendwie eine Evangelisation machen. Oh, wir müssen mal wieder gucken, dass unsere Gemeinde ein bisschen aufgefüllt werden. Oh, wir müssen mal wieder, nee, für Jesus war das anders. Für Jesus war das Reich Gottes sein Lebensziel. Und mit ihm ist es gekommen. Und wenn wir mit Jesus über das Reich Gottes reden, dann ist das begeistert. Und du findest da ganz tiefe Freude drin, darin mitzuwirken. Das motiviert dich. Und ich denke, das läuft wirklich anders als unsere manchmal eher entmutigenden Aufrufe zur Mitarbeit. Die Menschen, die mit Jesus darüber geredet haben, die brennen für das Reich Gottes. Die wurden angezündet und die wollen loslegen. Die sind bereit. Die stehen so in den Startlöchern. Aber Jesus weiß auch von der Situation, die ich ganz zu Anfang gesagt habe. Der weiß auch, dass wenn sie nur aus eigener Kraft losrennen, wenn sie sich ein bisschen begeistern lassen und dann, ja, jetzt los, und dann wissen wir alle, das geht eine Weile. Und dann sind wir irgendwann kraftlos. Weil wir die Kraft, die wir haben, und das ist das Menschliche in uns, dass die Kraft, die wir haben, verbrauchen, die verbraucht sich. Und dann kommt es sehr schnell, dass wir überfordert sind, dass wir ausgebrannt sind, dass wir frustriert darüber werden, dass die Dinge sich aus ihren eigenen Möglichkeiten, aus unseren eigenen Möglichkeiten nicht so entwickeln können, wie Jesus es eigentlich gezeigt hat und vorgemacht hat. Und das Problem unzähliger Mitarbeiter im Reich Gottes, die versuchen es aus eigener Kraft und sind früher oder später ausgebrannt. Oder überlastet, oder das Feuer der Leidenschaft brennt nicht mehr. Und besonders in Gemeinden und im Gemeindedienst passiert das sehr oft. Zumal auch viele nicht verstehen, dass Reich Gottes auch mehr als Gemeinde ist. Nämlich Reich Gottes ist auch in deiner Familie. Ist im Einsatz, wenn du in deinem Verein bist oder in deiner Nachbarschaft oder bei deiner Arbeit. Wenn es darum geht, den Namen und die Anliegen Jesu weiterzugeben. Nicht nur hier in der Gemeinde, sondern in deinem ganzen Lebensumfeld. Jesus weiß, was er seinen Jüngern hier aufträgt, wie begeistert das sein kann. Und er weiß um die Tatsache, dass sie nicht aus eigener Kraft es tun sollen und auch nicht können, sondern aus seiner Auferstehungskraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Lesen wir einmal den Text aus der Apostelgeschichte, der diese Thematik aufgreift. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 9. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, aber ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an der Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Jesus geht weg. Aber dadurch ermöglicht er, dass wir allesamt mit seiner Kraft ausgestattet und zugerüstet werden, die uns nicht ausbrennen lässt und die uns in die Lage versetzt, Reich Gottes nicht nur aus eigenem Vermögen, sondern aus der gleichen Vollmacht zu bauen, wie Jesus selbst sie hatte. Und das Erste, was er seinen Jüngern deutlich macht, hört auf, es aus eigener Kraft zu machen. Wartet, bis ihr meine Kraft habt. Wartet so lange, bis ihr diese Kraft empfangen habt. Und dann legt los. Wartet so lange, bis ihr die Quelle der Kraft in euch habt. Und in dieser Kraft auch handelt. Wenn man die Geschichte der Jünger verfolgt, und die Apostelgeschichte ist ja diese Geschichte, da macht uns das sehr, sehr, sehr deutlich. Dann erkennt man, welch eine gigantische Kraftquelle sie da empfangen haben. Wenn man sieht, was die Jünger geleistet haben, die verängstigt Jesus teilweise verraten haben, weggelaufen sind, es nicht geschafft haben, mit ihm zu beten oder was auch immer. Wenn man sieht, was das für Menschen geworden sind, die aus der Kraft Gottes gehandelt haben, die waren verwandelt. Die waren anders, die waren erneuert. Und wenn wir lesen in der Apostelgeschichte, was da passiert ist, das ist grandios, lest es, es begeistert euch. Zeichen der Kraft ohne Ende, Heilungen, Befreiungen, Gemeinden gründeten sich, das Evangelium breitete sich sehr rasant aus, bis zu uns heute hierhin hat das Auswirkungen. Und nicht aus eigener Kraft, der Jünger. Das haben wir vorher gesehen, was aus eigener Kraft passiert. Du kannst nicht beten, kannst nicht aushalten, du rennst weg, machst dies und das. Sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, den Jesus ihnen hier verheißt und ihnen dringlich anbefiehlt, darauf zu warten und dann erst loszulegen. Wir sind ja gerade in der Zeit nach Ostern. Kurz bevor Jesus in den Himmel fährt und kurz davor, dass er seinen Beistand, den Heiligen Geist, seine Kraftquelle ausgießt an Pfingsten. Nur leider haben ganz viele Christen von diesem Pfingstgeschehen irgendwie so eine verkürzte Vorstellung und eine viel zu allgemeine Vorstellung. Das mit dem Heiligen Geist, das ist nur was für Pfingstler. Und das ist alles so ein bisschen spooky. Und überhaupt könnte man da ja irgendwie manipuliert werden. Das mit dem Heiligen Geist, ja, den kriegt man irgendwie, aber dann ist auch gut. Es ist tragisch. Es ist tragisch. Und ich glaube, einer der größten Siege Satans, die er heute noch einfährt, ist die Tatsache, dass er es in der christlichen Welt, besonders in der evangelikalen Welt, geschafft hat, das Thema der Kraft des Heiligen Geistes aus unserer Glaubenspraxis zu nehmen. Aber überall, wo das Reich Gottes wächst, da gibt es auch eine neue Hinwendung zum Thema Heiligen Geist. Und Menschen, die sich seiner Kraft wirklich öffnen, passiert da? Es gibt Erweckungen zur Zeit. Es sind nicht alle Kirchen, die leerer werden. Es gibt auch genau das Gegenteil. Und zwar teilweise, wie es noch nie da gewesen ist. Aber wo das nicht ist, erleben wir auch einen massiven Rückgang der Christenheit und auch einen Rückgang in den Kirchen. Obwohl oftmals sehr lautstark reklamiert wird, dass sie die wahre Lehre haben und auch bewahren wollen. Ich halte es da ganz einfach mit einem biblischen Wort. An den Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Und wenn die wahre reine Lehre hochgehalten wird und die Gemeinde trotzdem zerbricht, zerstritten ist, keine Menschen mehr zum Glauben kommen und so weiter, dann ist es nicht das, was Jesus will. Kann man mir nicht erzählen. Ganz viele Versuche, das Reich Gottes dennoch zu bauen, Jesu Auftrag wirklich von Herzen anzunehmen und gehorsam zu sein, die enden dann leider oft auch in einem Burnout. Einem Burnout, in dem sich viele Gemeinden befinden und auch viele Christen sind, die es durchaus mit Jesus und seinem Auftrag ernst meinen, aber die Kraftquelle des Heiligen Geistes irgendwie nicht nutzen. Jesus sagt uns, wartet auf die Verheißung des Vaters, bis ihr mit Heiligem Geist getauft seid. So lesen wir hier. Und vorher lehrte Jesus im Johannesevangelium, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und vor seiner Himmelfahrt sagt Jesus zu uns, dieser Beistand ist der Heilige Geist, und damit werdet ihr getauft werden. Eine Taufe mit dem Heiligen Geist, eine Geistestaufe. Ein Begriff, der mit irgendwelchen konfessionellen Vorurteilen oft abgehakt wird, bei dem es aber wirklich wichtig ist, ihn richtig zu verstehen. Nähern wir uns diesem Begriff einmal ganz sachlich, ohne ihn ideologisch irgendwie aufgeladen zu haben, wessen Lehre jetzt richtig ist und welche nicht. Und ich versuche einfach mal vor Pfingsten die Information über den Heiligen Geist, die wir in Gottes Wort haben, zu bündeln. Aber ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Zunächst geht es hier um Nachfolger Jesu, die in der Kraft des Heiligen Geistes eingetaucht, das ist ja das Wort Taufe, eingetaucht oder durchtränkt werden sollen, um das Reich Gottes voranzutreiben. Und bevor sie diese Kraft haben, sollen sie es nicht tun. Also bevor sie diese Kraft nicht haben, sollen sie es noch nicht machen. Also, es geht nicht um irgendwen, sondern es geht um die Nachfolger Jesu. Bekehrte, würden wir sagen. Bekehrte, die beständig göttliche Kraft bekommen sollen, um das Reich Gottes zu bauen und nicht auszubrennen. Jesus ist die ständige Gegenwart des Heiligen Geistes für seine Jünger derart wichtig, dass er sie schon kurz nach seiner Auferstehung wieder verlassen wird, damit dieser Heilige Geist dann auch zu ihnen kommen kann. Und er hat es vorhin im Johannesevangelium ihnen auch schon angekündigt. Und bevor Jesus gen Himmel fuhr, wies er seine Jünger an, mit dem Missionsauftrag, den er ihnen explizit gab, erst zu beginnen, nachdem sie im Heiligen Geist getauft und mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet wurden. So berichtet es uns Lukas in seinem Evangelium und auch in der Apostelgeschichte. Jesus selber hat es im Grunde genauso erlebt. Sein öffentliches Wirken begann auch erst, als er mit Wasser getauft wurde und der Heilige Geist danach auf ihn kam und er mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt war. Gesalbt zu sein bedeutet, für einen bestimmten Dienst abgesondert, beauftragt und befähigt zu sein. Und genau wie Jesus müssen wir ganz in Gottes Geist eingetaucht, durchtränkt und von ihm befähigt sein, damit wir unseren Auftrag erfüllen können. In Kraft. Ansonsten kriegen wir das nicht hin. Und die Erfahrung, jeder weiß das, dass es so ist. Und dann erleben wir all die Probleme, die wir oft haben. Die Taufe im Heiligen Geist, von der Jesus hier vor seiner Himmelfahrt redet und die an Pfingsten vollzogen wurde, ist aber ein Werk des Heiligen Geistes, das nicht die Wiedergeburt, die Errettung betrifft, was viele denken, sondern eigentlich in einer anderen Situation stattfindet. Dazu müssen wir wieder ins Johannesevangelium gehen. Am Tag der Auferstehung Christi passiert etwas Interessantes. Wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 22. Dort haucht Jesus seine Jünger an. Er haucht sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Das war ja vor Pfingsten. Und viele denken, mit Pfingsten ist das dann Wahrheit geworden. Nein, ich glaube, das ist da schon passiert. Ich will das mal erklären. Er redet nicht nur davon, dass das irgendwann passiert, sondern er haucht sie an. Hier wird etwas beschrieben, das im Alten Testament auch schon so vorkommt, dass Gott den Menschen das Leben schenkt, indem er ihnen den Lebensatem einhaucht. Hier werden im Urtext auch die gleichen Wörter verwendet. Zum Beispiel bei Adam, dass das Leben eingehaucht wird, oder bei Hesekiel, bei der Wiederbelebung der Totengebeine. In diesem Moment gab Jesus seinen Jüngern ein geistlich neues Leben. Er hauchte sie mit dem Lebensatem an. Das, was bei der Wiedergeburt passiert, das bei jeder Bekehrung passiert, dass wir dieses neue Leben in Christus kriegen. Das, was Paulus im 2. Korintherbrief so beschreibt, und was dem wiedergeborenen Menschen zuspricht, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Ist er ein neues Leben, eine neue Schöpfung. Und von nun an würde der Heilige Geist in ihnen wohnen. In der Situation, wo Jesus hier seine Jünger anhaucht. Diese Gegenwart des Heiligen Geistes im eigenen Leben ist Teil des neuen Lebens in Christus, das alle Nachfolger Christi empfangen, sobald sie die Vergebung Christi annehmen und ihr Leben Jesus übergeben. Es ist das Prinzip der Neugeburt in Christus. Der Heilige Geist erfüllte also hier die Jünger und begann in ihnen und durch sie zu leben. Empfangt Heiligen Geist, sagt Jesus. Und das passiert ja auch so, vor Pfingsten noch. Das Verb empfangen, also im Griechischen, da steht im Imperativ und beschreibt einen einmaligen und direkten Akt des Empfangens, genau an dem Moment, wo man es ausspricht. Und dieses Empfangen des neuen Lebens durch den Heiligen Geist war Voraussetzung dafür, die Vollmacht Jesu zu empfangen, von der er dann spricht im Johannesevangelium. Und ebenso für die Voraussetzung für die Taufe im Heiligen Geist, die Jesus hier in der Apostelgeschichte seinen Jüngern verheißt an Pfingsten. Diese beiden Werke des Heiligen Geistes, die kann man unterscheiden. Und die sind auch zu unterscheiden. Und die können zeitlich erheblich voneinander getrennt sein. Zum Beispiel die sogenannten Johannesjünger im Ephesus, die erleben circa 25 Jahre nach Pfingsten, dass der Heilige Geist ihnen nochmal eine Kraft gibt. Und das waren wiedergeborene Menschen. Das waren Jesus-Nachfolger, die schon Jesus nachfolgten. Die glaubten an Jesus und die erlebten eine Neugeburt durch den Heiligen Geist. Und die erlebten eine Wassertaufe zur Umkehr und danach eine Wassertaufe auf Jesus. Und dann sagte Paulus, euch fehlt was. Euch fehlt die Kraft, euren Dienst zu tun. Ihr brennt aus. Und in Ephesus war das Problem, da ging nichts weiter. Und unter Handauflegung betete Paulus sie und sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Obwohl sie auch schon neu bekehrt waren. Als der Heilige Geist auf sie kam, dann kamen äußere Zeichen wie Sprachenrede und sie prophezeiten. Im Geist getauft zu werden, bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, beziehungsweise, dass der Heilige Geist auf mich kommt. Beide Begriffe werden im Neuen Testament verwendet. In einem Ereignis zusätzlich zur Wiedergeburt. Ich vertrete eigentlich die Situation so, dass jemand, der zum Glauben kommen wird, oder zum Glauben kommen soll, der von Gott gerufen wird, an dem fängt der Heilige Geist an zu wirken. Der redet zu dem, der zieht zu ihm, der fängt etwas an. Wenn wir das Beispiel Jens nehmen, das ist passiert, weil viele, viele gebetet haben für ihn aus seiner Familie. Und der Heilige Geist hat an ihn gewirkt, an ihm. Aber der war noch nicht in ihm. Und dann hat er sein Leben Jesus übergeben. Er hat sich bekehrt, wie wir sagen sollen. Und da ist eine Wiedergeburt passiert und dann ist der Heilige Geist in ihn gekommen. Und dieser Heilige Geist, der gibt dann auch eine Kraft. Bei Jesus war das so, dass der Heilige Geist auf ihn kam oder auch in verschiedenen anderen Berichten in der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist kam auf sie, auf diese wiedergeborenen Menschen. Und dann hatten die Kraft, was zu tun. Zum Beispiel der OZ zu sagen, ja, ihr könnt mit mir reden, aber dann kommt das, was ich hier zu sagen habe, was Jesus Christus in meinem Leben tut, auch in diese Zeitung. Ansonsten könnt ihr das vergessen. Das heißt, der Heilige Geist kommt auf mich, der verstärkt das, was in mir ist, was in jedem wiedergeborenen Menschen ist. Und das, was da auf mich kommt, was das verstärkt, wenn ich das investiere und reingebe, dann verbrenne ich mich mit meiner Kraft nicht, sondern dann ist es Gottes Kraft, die durch mich wirkt und in mir wirkt. Taufe bedeutet, wie gesagt, untergetaucht, eingetaucht zu werden. Und da der Geist Gottes jedoch im Inneren eines Menschen wirkt, ist mit der Geistestaufe ein Überfluss gemeint. Also nicht nur, dass er in mir ist, sondern dass es überfließt. Im wahrsten Sinne des Wortes gemeint. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet nicht nur, dass ihr den Heiligen Geist in euch hattet, das ist da passiert in Johannes 20, als Jesus sie angehaucht hatte, sondern wartet, bis es überfließt, bis es rausfließt wieder. Wenn man geistlich gerettet wird, wird man sozusagen in einen leeren und reinen Behälter verwandelt. Wir haben uns das mal mitgebracht. Ich bin dabei. Schöne Becher gab es hier für unsere Mitarbeiter. Es lohnt sich hier Mitarbeiter zu sein übrigens. Ja, normalerweise ist da alles Mögliche drin. Und wenn ich Jesus mein Leben gebe und er mich reinigt durch sein Blut und ich das vom Kreuz, von Golgatha an mich nehme, dann ist der ganze Müll, der da drin ist, der kommt raus. So, dann ist das leer. Ist nichts drin. Und dann kommt bei der Wiedergeburt der Heilige Geist und füllt uns. Klares, sauberes Wasser. Das heißt, man ist nicht mehr leer, sondern vom Heiligen Geist gefüllt, der in einem lebt. Denn wir sind ein Tempel des Geistes geworden, lehrt es Paulus. Und die Taufe im Heiligen Geist ist dann letztendlich, dass das, was da drin ist, wenn wir das jetzt einsetzen für Jesus, für das Reich Gottes, wird es ja immer weniger. Und irgendwann ist ja nur noch so eine Plempe. Und das ist, glaube ich, das, was Sandra meinte eben. Dass wir dann manchmal so keine Begeisterung mehr haben. Ja, ist ja klar, ist nicht mehr viel drin. Und was hier bei Pfingsten, bei den Jüngern passierte, mit der Taufe des Heiligen Geistes, ich mache das mal so, das ist eigentlich das passiert ist. Das, was da rauskommt, macht das hier drin nicht leerer. Und das muss passieren. Das ist eigentlich das, was eigentlich das Bild für die Taufe im Heiligen Geist ist. Ich weiß, liebe Christiane, du wirst mir verzeihen. Aber manchmal muss man das ein bisschen plastisch machen. Und das brauchen wir, wenn wir den Auftrag Jesu erfüllen wollen. Bitte glaubt nicht, dass das, was in euch ist, dafür ausreicht. Ihr verbraucht es. Ihr trinkt das leer und zurück bleibt nur was Leeres. Wir brauchen etwas, was das immer wieder überfließen lässt. Und das, was wir investieren, was wir geben, wo wir das Reich Gottes mitbauen, ist das, was überfließt. Nicht das, was in uns ist. Und das ist der Fehler, den viele Christen machen. Wenn wir Jesus' Auftrag erfüllen, dann brauchen wir die Kraft Gottes, die nicht nur in uns drin ist, sondern die uns aus uns rausfließt. Und das ist das Bild der Geistestaufe. Denn sonst verbrauchen wir lediglich unsere Kraft und unser Behälter wird leerer und leerer. Jesus lehrte, dass der Geist, den Seinen immerfort Kraft und Führung geben würde. Und genau darauf sollten die Jünger warten. Es ging für die Jünger an Pfingsten nicht um Wiedergeburt, sondern um die grundsätzliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sondern um das Überfließen der Kraft, damit sie Christi Auftrag in dieser Welt erfüllen konnten. Und das konnten sie nach Pfingsten. Ein Zeichen dieser Kraft war, dass sie in Zungen sprachen und jeder das Evangelium in seiner Sprache hörte. Hier ist aus meiner Sicht dann häufig auch ein Missverständnis angesiedelt, warum wir uns manchmal so schwer tun. Nur wer in Zungen spricht, in dem ist der Heilige Geist. Das ist Quatsch. Stimmt nicht. Die Jünger sprachen zunächst nicht in Zungen. Und dennoch war schon der Heilige Geist in ihnen, als Jesus sie nach der Auferstehung anhauchte mit seinem Heiligen Geist. Bei der Taufe im Heiligen Geist an Pfingsten ging es nicht um Zungenrede, sondern da ging es um Kraft im Heiligen Geist. Es ging nicht nur um die Fähigkeit, in Zungen zu sprechen oder zu beten, und ob allein diese Fähigkeit bestätigt, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht. Sie ist eine Gabe und hier auch eigentlich nur ein Nebenprodukt. Es ist vielmehr so, dass die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, eine sichtbare Veränderung in mir und in meinem Umfeld hervorbringt. Das ist genau das, was passiert. Es verändert mich und mein Umfeld, wenn da was rausfließt. Dass ich Jesus ähnlicher werde und die Atmosphäre des Himmels in meinem Umfeld Veränderung erzeugt und die Werke Satans zerstört, indem ich zum Beispiel auch die mir vom Geist anvertrauten Gaben nutze. Wenn ich das versuche, aus eigener Kraft zu vollbringen, dann scheitere ich und Glaube verkommt oft zu einem kraftlosen Versuch, ein paar Gebote zu halten und selbst die feste Heilsgewissheit ist dann oft nichtmals vorhanden. Dann liegt der Hauptzweck der Taufe im Heiligen Geist darin, Christen mit dem Mut und der Kraft des Geistes Gottes auszurüsten, dass sie Christi Anliegen mit und in seiner Autorität voranbringen können. Es geht in der Taufe im Heiligen Geist eben nicht nur um Sprachenrede oder um irgendeine tiefere geistliche Erfahrung, sondern darum, in Kraft und Autorität Jesus Menschen nahe zu bringen, die ihn nicht kennen. Ich persönlich verstehe Taufe im Heiligen Geist so, dass sie Menschen gewährt wird, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland klar angenommen haben und ebenfalls klar und eindeutig den Auftrag, den Jesus allen Christen gegeben hat, sein Reich zu bauen und dem Missionsbefehl zu folgen, auch gehorsam sind. Also es anzunehmen, dass Jesus mich sendet und es anzunehmen, dass ich diese Kraft dann auch brauche. Die Jesus annehmen und ihm mit ganzem Sein und mit aller Kraft folgen wollen und seine Anliegen zu ihren Anliegen machen. Ich darf bei vielen Menschen beobachten, wie sie in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen für Jesus gewinnen, sodass man nur staunen kann und die das mit Begeisterung tun. Ich habe viele Missionare kennengelernt, die jenseits der 60 waren. Und die immer noch so begeistert waren, die immer noch brannten und die manch Jungen von uns so in Frage gestellt haben, wo so viel gebrannt hat, wo das Feuer nicht erlöschen war, weil sie aus der Kraft des Geistes lebten. Und nicht müde werden. Aber ich sehe auch immer viele Christen, die das vielleicht auch wollen sogar, aber Gottes Geist keinen Raum geben in sich. Die sind oft ausgebrannt und frustriert. Ja, du verbrauchst das, was du hast. Es muss erneuert werden. Für die zuletzt Genannten möchte ich noch einmal ganz deutlich sagen, bitte Jesus um die Kraft des Heiligen Geistes. Lass dich nicht verunsichern und denke nicht, dass Gottes Geist irgendetwas Schlechtes hervorbringen könnte. Wir müssen da aufpassen. Strecke dich aus nach der Taufe im Heiligen Geist, so wie Jesus sie hier beschreibt. Sei gespannt, mit was unser Herr dich erfüllt. Was passiert denn bei den Jüngern? Die waren viel empfindsamer für die Dinge, die seinen Heiligen Geist betrüben. Die haben sie dann unterlassen. Sie hatten ein stärkeres Bewusstsein, das Richtige zu tun und nicht zu sündigen. Die bekamen neue Ziele und Einsichten in Gottes Absichten, konnten die entwickeln. Die wussten, was Gott wollte. Die haben es gelebt. Die hatten eine tiefe Leidenschaft und ein Verständnis von Gottes Wort entwickelt. Da war ein wachsendes Bewusstsein, dass man Gott als liebenden Vater hat, bei sich hat. Die hatten Vertrauen. Die vertrauten dem, was Jesus und was Gott ihnen verheißen hatte. Gebet war normal für die. Die beteten, dass die Wände wackelten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die empfingen und gebrauchten die verschiedensten Geistesgaben, unter anderem auch Sprachengebet, Prophetie, aber auch alle anderen Gaben. Die persönliche Anbetung von Christus verstärkte sich. Die lebten zur Ehre Gottes. Und sie hatten Kraft für das Zeugnis. Da kamen reihenweise die Menschen zum Glauben. Die Taufe im Heiligen Geist bringt einen Christen in eine besondere Beziehung mit Gottes Geist. Und diese Beziehung, die gilt es ständig zu erneuern. Ihr werdet Kraft empfangen, verheißt Jesus seinen Jüngern. Das ist aus meiner Sicht der Schlüsselvers der ganzen Apostelgeschichte. Die empfangene Kraft des Heiligen Geistes. Eben dem Hauptziel der Taufe des Heiligen Geistes. Die nötige Kraft zu empfangen, im Glauben zu leben, zu wachsen und die Botschaft Jesu an andere weiterzureichen. Bei uns bleibt es viel zu oft bei unserem eigenen Wohlergehen, das Gott sichern soll. Dass wir genügend Kraft für uns selber haben, da bleiben wir oft stehen. Aber das Geheimnis der Geistestaufe ist, nicht den Becher voll zu machen, sondern dass der Becher überfließt. Es ist das Geheimnis, den Auftrag Jesu anzunehmen und in der Umsetzung mehr als genug Kraft auch für uns selber zu empfangen. Das ist ja manchmal ein Geheimnis Gottes. Geben ist seliger denn nehmen. Gottes Auftrag anzunehmen, umzusetzen, bringt dir mehr Kraft, als sich zurückzuziehen und nur auf dich zu schauen. Es ist ein Geheimnis, es funktioniert aber. Die Kraft, von der Jesus hier spricht, Dynamis, Dynamit, ist mehr als Stärke, ist mehr als gelingendes Leben, es ist mehr als irgendeine Fähigkeit. Sie ist eine Kraft, die sich sogar bei den Jüngern ganz konkret manifestiert hat. Sowohl in seinem Evangelium als auch in der Apostelgeschichte weist Lukas darauf hin, dass sich die Kraft des Heiligen Geistes unter anderem in der Vollmacht zeigt, böse Geister auszutreiben. Vor Pfingsten haben wir das nicht hingekriegt, da sind sie daran verzweifelt. Nach Pfingsten ging das. Das heißt, dass sie im Namen Jesu befehlen durften, die Herrschaft über bestimmte Menschen und Situationen aufzugeben, also dass die bösen Geister, die die gebunden hatten, dass das gebrochen wurde. Und dass sie gesalbt waren, das heißt befähigt und beauftragt, Kranke zu heilen. Das waren die beiden wesentlichsten Zeichen, die mit der kühnen Kundgebung des Reiches Gottes einhergingen. Sie zeigen, dass in der Kraft des Heiligen Geistes wirklich etwas Neues, etwas völlig Neues entsteht. Gebundenes zerbrochen wird und Krankes, Kaputtes geheilt wird. Das passiert, wenn Gott in unser Leben kommt. Alte Gegebenheiten überwunden, verändert und erneuert werden. Du kannst es nicht aus dir selber. Ihr werdet meine Zeugen dafür sein, wenn ich euch im Heiligen Geist taufen darf, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Es ist für mich, und damit möchte ich schließen, wirklich erschütternd, wie kraftlos und wie harmlos und wie erfolglos heute oft das Wirken von uns Christen ist. Und ich nehme mich da mit hinein. Und das liegt sicherlich nicht an Gott. Die Taufe im Heiligen Geist, von der hier die Rede ist, geht allzu oft unter im Streit um die richtige Lehre die oftmals dann noch nicht mal inhaltlich geführt wird, sondern lediglich begrifflich. Da ist ein Wort, Taufe im Heiligen Geist, zack, und sofort gehen die Mauern hoch, weil irgendwas mal schiefgegangen ist in der Vergangenheit oder weil irgendjemand das vielleicht falsch verstanden hat und seine Lehre unbedingt durchsetzen wollte. Weil man auf irgendwelche Worthülsen reagiert. Geistestaufe, Pfingstgemeinde, also falsch. Mir ist es eigentlich egal, wie du das nennst, was Jesus hier beschreibt mit Geistestaufe. Wichtig ist mir allein, dass wir biblisch verstehen, dass wir mehr zur Verfügung haben, als einmal mit dem Heiligen Geist bei unserer Bekehrung gefüllt zu werden. Wir dürfen und sollen immer wieder darum bitten, macht zum Beispiel Paulus im Epheserbrief auch, immer wieder darum bitten, dass der Heilige Geist immer neu auf uns kommt, immer neu unsere Gefäße zum Überfließen bringt und uns ausfüllt, bis wir überfließen. Denn erst dann gewinnt unser Christsein im Reich Gottes Bedeutung. Und wenn wir das nicht tun, werden wir uns verbrauchen und in der Regel schlaff, frustriert und resigniert zurückbleiben. Dann ist Glaube eine langweilige Kiste. Spätestens, wenn man nach 20 Jahren alles und jeden kennt. Deshalb beten wir, dass wir immer wieder neu erfüllt werden mit der Kraft, die Jesus Christus uns verheißen hat, mit der er uns taufen, eintauchen, durchtränken will. Amen. Dann lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte jeden Segen feiern, den du mir durch deinen Heiligen Geist freisetzt und noch freisetzen willst. Und Heiliger Geist, ich feiere jeden Segen, den deine Taufe in meinem Leben freigesetzt hat und noch freisetzen will. Bitte, Herr, bewahre mich vor dieser Engstirnigkeit, sie mit einer einzelnen Gabe oder Wirkung zu assoziieren. Der Geist, der die Zungenrede schenkt, gibt mir auch die Vollmacht, in jeder übernatürlichen Gabe tätig zu sein, so wie du es willst. Herr, ich bete, dass du mich gebrauchst, dass du uns gebrauchst, wie immer du es willst. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du durch mich und durch uns fließt, so wie es dir beliebt. Und dass du deine Kraft durch uns fließen lässt. Dass wir nicht nur lauter leere und ausgebrannte Gefäße sind, sondern dass wir überfließen mit frischem, übersprudelndem Wasser, Herr. Herr Jesus, ich bin hungrig und ich bin durstig und ich bin bereit zu empfangen, was du für mich bereithältst. Ich bitte dich um die Kraft des Heiligen Geistes hier und jetzt. Und ich bin zuversichtlich, dass ich sie empfangen werde, weil du sie verheißen hast. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Amen.